Willkommen zum IT-Security-Podcast von Kirusec, dem bekanntesten Anbieter für IT-Security-Beratung, Pentests, Red Teaming und Incident Response. In dieser Episode geht es um Managed Detection and Response, kurz MDR. Viele Sicherheitssysteme müssen kontinuierlich überwacht werden, jedoch haben viele Organisationen dafür nicht die Ressourcen. Sie verfügen über kein Personal, das nachts und am Wochenende die Sicherheitssysteme überwachen kann. Deshalb sind viele auf der Suche nach externen Dienstleistern. Heute sprechen wir mit dem Gründer und Geschäftsführer von Kirusec, Stefan Strubel, darüber, welche verschiedenen Architekturmodelle es gibt, welche Services zum Kauf angeboten werden und wie man möglicherweise den richtigen Anbieter finden kann. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Hallo Stefan, schön, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast, uns ein paar Fragen zu beantworten. Ich starte gleich mit der ersten Frage. Worum geht es eigentlich bei Managed Detection and Response oder SOC Services und was ist der Inhalt solcher Angebote?
Wir haben ja in einer früheren Podcast-Folge schon mal darüber gesprochen, was es für Techniken zum Erkennen von Angriffen und Kompromittierungen gibt. Und es ist, glaube ich, jedem klar, dass diese Systeme Alarme erzeugen und man muss auf solche Alarme natürlich auch reagieren. Sonst kann man sich die Systeme eigentlich sparen. Wenn zum Beispiel nachts um zwei ein Alarm ausgelöst wird, dass gerade eben ein Angreifer in einen Server eingebrochen ist, dann darf das halt nicht liegen bleiben bis morgens um neun, wenn die ersten Leute zur normalen Arbeitszeit wieder im Büro erscheinen. Denn bis dahin kann der Angreifer schon auf alle möglichen anderen Server weitergekommen sein. Möglicherweise hat er schon Terabytes von vertraulichen Daten abgezogen und die ersten Systeme verschlüsselt.
Was für Services kann man denn am Markt einkaufen und was machen diese Anbieter eigentlich genau?
Bei allen Angeboten beschäftigt der Dienstleister Analysten, die rund um die Uhr in einem Security Operations Center, also SOC, sitzen und die Events und Alarme der jeweiligen Kunden überwachen und dann im Bedarfsfall verifizieren, ob es sich um einen echten Angriff oder eben um einen Falschalarm handelt. Und wenn es ein wirklicher Angriff ist, dann entweder sofort schon Gegenmaßnahmen einleiten oder zumindest beim betroffenen Kunden eskalieren.
Was haben die verschiedenen Modelle für Auswirkungen und was sind die spürbaren Unterschiede für den Kunden?
Ein erstes wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist dabei die Frage, welche Ausgangsdaten hier überhaupt überwacht werden. In einem einfachen Fall sind das nur die Events von einem EDR-System, also nur das Verhalten der Prozesse auf Arbeitsplätzen oder auch Servern. Wenn man weitergeht, dann ist es nicht nur ein EDR-System, sondern ein XDR-System. Das heißt, es gehören neben den Informationen der Endgeräte auch Informationen vom Active Directory dazu, vielleicht auch Informationen von einem NDR-System, also einer Netzwerkverhaltensüberwachung. Im Maximalfall geht es um alle möglichen Informationsquellen und Events, die dann typischerweise in einem SIEM-System zusammenlaufen. Das sind dann neben EDR- und XDR-Events, also auch Firewall-Alarme, Events von Datenbanken, von anderen Anmeldesystemen, von Netzwerkgeräten wie Routern und Switches und vieles mehr.
Welchen Unterschied macht es für den Endanwender bzw. für das Unternehmen?
Zum einen bemerkt man den Unterschied bei der Erkennungsfähigkeit. Je mehr in die Überwachung mit einfließt, umso mehr kann man auch erkennen, wobei die Arbeitsplätze der Mitarbeiter sicherlich das Wichtigste sind. Denn dort beginnen ja ganz oft die Angriffe, weil der Anwender auf die falschen Webseiten gegangen ist, weil er irgendwelche E-Mail-Attachments geöffnet hat von Phishing-E-Mails. Und der andere Unterschied ist natürlich der Preis, denn so eine einfache Überwachung von EDR-Systemen ist sicherlich das günstigste. Es wird etwas teurer, wenn man XDR überwacht und wenn dann wirklich ein SIEM dahinter steht und auch alle möglichen anderen Events betrachtet werden, dann kann das schon mal das Doppelte kosten von einer einfachen EDR-Überwachung.
Wie weit macht man sich denn von solchen Angeboten dann abhängig?
Ja, das mit der Abhängigkeit ist durchaus ein spannendes Thema. Gerade wenn man den klassischen Fall betrachtet, bei dem alle Events an den Anbieter geschickt werden und der betreibt dann in seinem Rechenzentrum ein SIEM für die jeweiligen Kunden, dann steckt ja die gesamte Intelligenz, alles, was man so an Feintuning gemacht hat, alle Erkennungsszenarien oder Use Cases, wie die genannt werden, die stecken dann im SIEM des Anbieters. Und wenn man dann irgendwann den Anbieter wechseln möchte und mit dem von vorne beginnen muss, alles abzustimmen, Ausnahmen zu definieren, die Logs und die Korrelation fein zu tunen, dann kann das ganz schön lange dauern und damit ist eine große Abhängigkeit da.
Könnte man das auch anders machen?
Man könnte sich natürlich vorstellen, dass man ein eigenes SIEM aufbaut im eigenen Rechenzentrum, dort die ganze Integration vornimmt und die Use Cases modelliert. und dann einen Dienstleister sucht, der sich zum Beispiel per VPN mit diesem CIEM verbindet und das dann aus seinem SOC heraus im Schichtbetrieb überwacht. So ein Modell ist jedoch von der Skalierbarkeit für den Anbieter sehr, sehr schlecht. Denn wenn man sich vorstellt, der müsste für 100 Kunden 100 verschiedene CIEM-Systeme in unterschiedlichen Konfigurationen überwachen und dann auch die richtigen Reaktionsschritte ableiten und so weiter. Das kann nicht die Qualität haben, wie wenn hier der Diensteanbieter ein gemeinsames SOC mit gemeinsamen Erkennungsszenarien und gleichen Prozessen betreiben kann. Von daher würde ich von solchen Szenarien eigentlich eher abraten.
Wie ist das genau mit modernen Cloud-basierten Services?
Ja, da wird das Ganze natürlich interessanter. Das kann man schön am Beispiel Microsoft erklären. Wenn wir uns also mal vorstellen, ein Kunde hätte die ganzen Defender-Produkte von Microsoft als Sensoren im Einsatz, dann schicken die ihre Rohdaten ja sowieso in die Cloud und die Verarbeitung findet primär in der Cloud bei Microsoft statt. Und dahinter liegt dann möglicherweise der Sentinel als CIEM-System von Microsoft, der die Korrelationen macht, der die ganzen Use Cases abbildet. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass ein SOC-Service-Anbieter sich nur mit den entsprechenden Rechten mit dem Sentinel seiner Kunden verbindet und so eine zentrale Überwachung verschiedener Kunden mit einem einheitlichen cloudbasierten CIEM-System realisieren kann. So ein Modell ist in den letzten Jahren immer populärer geworden.
Geht das dann nur mit Microsoft?
Nein, das ist natürlich auch mit anderen CIEM-Systemen denkbar und mit anderen Herstellern denkbar. Einige haben zum Beispiel Splunk in der Cloud im Betrieb und auch da kann ein SOC-Service-Anbieter Rechte in dieser Cloud-Instanz des Kunden Splunks kriegen und da dann seine Use Cases reinschieben und das Ganze zentral betreiben.
Ist das dann immer mit einem Cloud-CIEM?
Das Attraktive an einem CIEM, das zwar in der Hoheit des Kunden liegt, aber dann doch standardisiert ist und von vielen SOC-Service-Anbietern betrieben werden kann, ist einfach, dass man dieses Abhängigkeitsthema ganz stark reduzieren können.
Aber es gibt doch auch Anbieter, die sagen, dass sie alles überwachen, mehr als EDR, XDR und das Ganze ohne CIEM machen.
Ja, das ist auch ein ganz spannender Bereich. Die nennen das natürlich dann ein umfassendes Managed Detection and Response. Und entweder ist tatsächlich kein CIEM dahinter, sondern die haben einen eigenen Data Lake irgendwo sich zusammengebastelt, importieren dann die verschiedenen Events der Kundensysteme über APIs oder über eine Standard-Log-Schnittstelle. Und die Korrelation findet dann relativ proprietär auf deren System zum Beispiel programmatisch statt. Oder es steckt halt doch in irgendeiner Form ein Open-Source-CIEM dahinter, das nur nach außen so nicht dargestellt wird. Das Problem dabei ist aber genauso wie bei den klassischen Ansätzen, dass man dann als Kunde, wenn man den Anbieter wechseln will, tatsächlich bei Null wieder von vorne anfängt.
Das klingt jetzt ein bisschen so, als wenn ein Cloud-CIEM die beste Lösung wäre.
Naja, so einfach kann man es dann doch nicht sagen und so pauschal kann man das auf gar keinen Fall beantworten. Denn es kommt natürlich schon ganz stark auf die Strategie des Unternehmens an, kommt darauf an, was für Sensoren denn bisher schon im Einsatz sind. Wenn man sowieso schon die Sensoren von Microsoft verwendet, die in der Cloud verarbeitet werden, dann drängt sich es quasi auf, schon das CIEM-System dann auch in der Cloud zu betreiben. Das kann aber bei anderen Unternehmen ganz anders sein und man versucht da vielleicht eher die Cloud zu vermeiden. Dann wäre das die falsche Strategie und dann muss man sich was anderes überlegen.
Gibt es denn andere Möglichkeiten, von dieser Abhängigkeit eines Anbieters wegzukommen, ohne dass man es in die Cloud schiebt?
Absolut. Es wäre zum Beispiel sehr sinnvoll, dass man versucht, die Erkennungsintelligenz nicht wie früher mal in einem CIEM-System oder eben bei einem SOC-Service-Provider anzusiedeln, sondern dass man stärker auf moderne Sensoren setzt, die im eigenen Hoheitsbereich, also im eigenen Netzwerk, auf den eigenen Arbeitsplätzen, dort direkt mit mehr Kontext auch erkennen, wenn ein Angriff stattfindet, wenn eine Kompromittierung stattfindet und dann nur noch Alarme an den jeweiligen SOC-Service-Provider schickt. Dann reduziert sich automatisch die Bedeutung dieses CIEMs und der Use Cases und die Abstimmungen und so weiter. Und es bleibt eigentlich mehr so die Prozessseite übrig. Und dann hat man auch eher die Möglichkeit, den Dienstleister auszutauschen.
Okay, ich verstehe. Also angenommen, wir haben uns auf ein SOC-Betriebsmodell oder eine Architektur geeinigt und wissen jetzt, welche Art von SOC-Anbietern wir suchen. Dann stellt sich ja die Frage, wie wähle ich den richtigen Anbieter denn überhaupt aus?
Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung, denn es werden immer mehr Leute, die sowas anbieten, gefühlt quasi jedes zweite Systemhaus, das von sich behauptet, dass sie ein eigenes SOC betreiben und dass sie das alles erkennen können und richtig reagieren können. Aber so sieht die Realität leider nicht aus.
Wie äußert sich das oder woran kann ich das sehen?
Einfache Alarme sind da sicherlich nicht das Problem. Wenn also ein Alarm hochkommt, weil ein Endanwender auf den falschen Link geklickt hat und jetzt gerade eine Schadsoftware versucht hat, sich auf dem System festzusetzen und das hat entweder das AV oder das EDR dann bemerkt und Alarm geschlagen. Ich glaube, damit kommen alle SOC-Anbieter ganz gut klar. Spannend wird es, wenn wirklich ein Profi versucht, unbemerkt und mit modernen Methoden ins Unternehmen reinzukommen, wenn er also in der Lage wäre, sich seine eigene Schadsoftware zu schreiben, die dann auch das EDR unterwandert über Kernel-Exploits und ähnliche Dinge. Und dann sind die Spuren und die Events, die man im SIEM oder in einem SOC entsprechend sieht, halt sehr wenige. Und da kommt es dann darauf an, dass das Personal diese Spuren, diese Events richtig interpretiert, die richtigen Schlüsse draus zieht. Und das sieht in der Praxis dann etwas schlimmer aus.
Wie kann man da die Spreu vom Weizen trennen? Wie kann man dann ja den richtigen auswählen?
Da gibt es unheimlich viele Kriterien, nach denen man schauen kann und die ein Gesamtbild vermitteln. Das beginnt mit der Frage nach dem Personal. Wer sitzt denn da wirklich nachts im SOC? Was sind das für Leute? Was haben die für eine Ausbildung? Wie viel Berufserfahrung haben die? Aber allein schon die Frage, sitzt überhaupt jemand nachts im SOC? Denn es gibt SOC-Service-Anbieter, die haben nachts nur eine Rufbereitschaft und nur bei kritischen Alarmen klingelt dann das Telefon bei dem Analysten, der gerade Dienst hat und der muss dann erstmal aufwachen. Also bei solchen trivialen Dingen sieht man schon große Unterschiede.
Und wie genau kommt man an solche Informationen?
Im einfachsten Fall macht man dafür Fragebögen. Das sind natürlich in der Realität dann oft Fragebögen mit mehr als 100 Fragen, die durchaus auch in die Details reingehen und wo auch nicht jeder SOC-Service-Anbieter motiviert ist, diese Fragen ausführlich und ehrlich zu beantworten. Aber da kann man dann schon nachfragen, zum einen, wie es mit Personal aussieht, aber zum anderen auch, was für Detektionsszenarien für bestimmte Bereiche vorgesehen sind, welche Datenquellen der SOC-Service-Anbieter dafür benötigt. Und damit kann man dann schon verifizieren, ob die einfach nur ein Standard-SIEM mit Standard-Use-Cases laufen lassen oder ob sie sich Gedanken gemacht haben, was sie da erkennen wollen und welche Ausgangsdaten sie dafür tatsächlich brauchen.
Vermutlich kann man ja wahrscheinlich auch allein am Alter der Firma oder an der Frage, wie lange es den SOC schon gibt, erkennen, ob der SOC die entsprechende Reife hat, oder?
Auf jeden Fall. Also ein SOC-Service-Anbieter, der das gerade mal seit 12 Monaten macht, da ist natürlich schwierig zu argumentieren, dass der viel Erfahrung in dem Bereich hat. Und jemand, der das schon seit 10 Jahren macht und entsprechend auch viele Mitarbeiter im SOC beschäftigt, da ist ein höherer Reifegrad zu erwarten. Und sowas fragt man natürlich dann auch ab.
Jetzt gibt es doch höchstwahrscheinlich weitere Dinge, die so ein SOC-Service-Provider anbietet. Nicht nur die Überwachung der Systeme. Was sind denn typischerweise zusätzliche Angebote?
Ja, das stimmt. Also in vielen Broschüren oder auf den Webseiten der jeweiligen Anbieter sieht man, dass die weit mehr anbieten als einfach nur die Überwachung von Kundensystemen. Das kann der offensichtliche nächste Schritt zum Beispiel sein, dass dann auch Incident Response mitgemacht werden kann und forensische Analysen gemacht werden können. Das kann sein, dass man ein Darknet-Monitoring noch mit anbietet oder das Verwundbarkeitsmanagement als Option angeboten wird, wo dann ein Schwachstellenscanner für den Kunden betrieben wird und die Ergebnisse irgendwie aufbereitet werden.
Ist es dann sinnvoll, das alles aus einer Hand zu beziehen?
Das ist nicht ganz so einfach. Alleine schon bei Incident Response, wobei das ja auf den ersten Blick so aussieht, als würde Incident Response eine offensichtliche Ergänzung eines SOC-Service sein. In der Praxis sind das ganz andere Leute. Also die Analysten, die in einem SOC arbeiten, sind in aller Regel nicht Forensiker und nicht solche, die dann eine Ermittlungsleitung machen oder bei Incident Response beim Kunden wirklich helfen, sondern die überwachen wirklich nur die Events in ihrem SIEM oder in dem anderen System, mit dem sie arbeiten. Und wenn wirklich mal eine Kompromittierung erkannt wurde, dann wird das weitergegeben an andere Leute. Und bei vielen SOC-Service-Anbietern sind es tatsächlich andere Unternehmen, mit denen die eine Partnerschaft haben, oder ein anderes Konzernunternehmen, mit dem sie auch nur lose zusammenarbeiten. Also der vermeintliche Benefit, dass hier dann ein nahtloser Übergang stattfindet und dass die Leute einfach weitermachen, das ist nicht die Realität.
Okay, also gibt es nicht einfachere Sofortmaßnahmen, die bereits im SOC ausgelöst werden können?
Das ist richtig, wenn wir jetzt noch nicht gleich an den großen Vorfall denken, sondern eher daran, dass das EDR-System angezeigt hat, wir haben hier einen Mitarbeiterarbeitsplatz, auf dem gerade eine Schadsoftware aktiv geworden ist. Dann bietet es sich natürlich an, dass das SOC dieses Gerät automatisch isoliert, vom Netzwerk trennt. Und das bieten auch fast alle SOC-Service-Anbieter an. Das wäre für mich jetzt aber noch kein Incident Response und Forensik, sondern das wären offensichtliche Sofortmaßnahmen, die sich auf bestimmte Geräteklassen auch reduzieren. Sowas kann man gut machen für Mitarbeiterarbeitsplätze, vor allem wenn es nachts ist und man davon ausgehen kann, dass eigentlich keiner arbeiten sollte. Aber in dem Moment, wo wir über Server reden, wird die Sache schwieriger. Denn der SOC-Service-Provider kann in der Regel nicht abschätzen, was passiert, wenn irgendein Server jetzt vom Netz genommen wird. Unter Umständen ist dann der Schaden durch den Ausfall viel größer als das, was bei dem Fehlalarm schlimmstenfalls passiert wäre. Von daher konzentriert sich das auf wenige einfache Szenarien. Und sobald es komplexer wird, muss doch wieder ein spezialisierter Incident Response und Forensik-Mitarbeiter dazukommen.
Und vermutlich muss der Kunde dabei auch involviert sein.
Genau, also gerade wenn es um die Frage geht, ob die Reaktion wirklich so machbar ist oder ob der Schaden größer wird, das hängt natürlich von den Businessprozessen ab, das hängt von den Abhängigkeiten ab, auch davon, wer ist eigentlich der Owner des Systems, um das es hier geht, was ist die Rolle von dem System, und da muss auf jeden Fall der Kunde mitarbeiten.
So wie ich das verstehe, spricht bis jetzt nichts dagegen, dass Incident Response und die Forensik ebenfalls bei einem SOC-Dienstleister zu beauftragen, oder?
Richtig, aber da muss man dann genau hinschauen, wenn zum Beispiel der SOC-Service-Provider zwar ein SOC in Deutschland betreibt, aber wenn dann das Schwesterunternehmen oder Partnerunternehmen, das für Incident Response und Forensik verantwortlich ist, zum Beispiel in England sitzt und dort bei Bedarf erstmal einen Flug buchen muss und nach Deutschland fliegen muss, dann wäre man sicherlich besser beraten, nach einem spezialisierten deutschen Incident Response-Anbieter zu schauen, der nicht so weit weg sitzt und einfach schneller reagieren kann, die Sprache spricht und mit dem die Zusammenarbeit unterm Strich einfacher ist. Und um da den richtigen auszuwählen, gibt es zum Beispiel vom BSI, also unserem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, eine Liste qualifizierter APT-Response-Dienstleister, wo man nachschauen kann, was für Firmen sind das in Deutschland, wo sitzen die jeweils, und da wird man sicherlich fündig.
Wie sieht es mit Zusatzangeboten wie Verwundbarkeitsmanagement aus?
Beim Verwundbarkeitsmanagement ist es ein bisschen ähnlich, denn die SOC-Service-Provider haben ja in der Regel keine eigene Scanner-Software, sondern da kommen dann auch wieder nur Schwachstellenscanner von Qualys, von Rapid7, von Tenable oder ähnlichen Anbietern zum Einsatz. Und die sind ja selber auch eigentlich schon als Managed Service verfügbar oder ein Cloud Service zumindest. Und ob jetzt der SOC-Service-Provider täglich oder einmal die Woche auf Scan klickt oder ob man das selber scheduled und entsprechend automatisch machen lässt, das ist nicht der wirkliche Unterschied. Der eigentliche Aufwand im Verwundbarkeitsmanagement liegt nachher darin, die Scan-Ergebnisse weiterzuverarbeiten, den Kollegen, die für die Schwachstellen verantwortlich sind, auf die Füße zu treten und hinterherzulaufen, dass die Schwachstellen beseitigt werden, dass die Patches eingespielt werden. Das heißt, die eigentliche Arbeit nimmt einem sowieso kein Externer so einfach ab. Und deswegen muss man sich das betriebswirtschaftlich überlegen. Habe ich einen Vorteil davon, das Verwundbarkeitsmanagement über den SOC-Provider zu beziehen? Oder ist es wahrscheinlich eher günstiger, wenn ich das jetzt direkt bei Rapid7 einkaufe oder einem anderen Anbieter?
Jetzt werben einige SOC-Service-Anbieter damit, dass sie spezielle Partnerschaften mit Versicherungen haben und man bei einem Vertrag mit dem Provider eine besonders günstige Cyberversicherung abschließen kann. Was ist davon zu halten?
Das Thema Cyberversicherungen ist sicherlich nochmal ein ganz eigenes Thema, über das man ja eine eigene Podcast-Folge machen könnte. Aber wenn ich es versuche, mal kurz zusammenzufassen, es klang vor Jahren sehr attraktiv, solche Versicherungen abzuschließen. Und heute wird es immer schwieriger, die Frage zu beantworten, ob sich das überhaupt noch lohnt. Denn die Cyberversicherer haben am Anfang versucht, in den Markt zu kommen und haben selber noch gar nicht so richtig gewusst, wie groß das Risiko ist. Entsprechend waren die Preise relativ attraktiv. Und inzwischen sieht man ja, dass ständig Unternehmen verschlüsselt werden, dass Lösegelder erpresst werden und die Schäden einfach immens geworden sind. Und einige Versicherungsunternehmen sagen sogar schon ganz offen, diese Schäden sind nicht mehr versicherbar. Entsprechend sind die Preise massiv gestiegen und die Deckungssummen massiv gesunken. Und das ist schon ein Argument, das in Frage zu stellen.
Aber man hört doch auch von Unternehmen, die eine Cyberversicherung abschließen, weil in der Cyberversicherung bereits Incident-Response-Leistungen enthalten sind.
Ja, da sind wir an einem ganz kritischen Punkt. Das klingt zunächst mal sehr verlockend, dass die Cyberversicherung sich dann auch um Hilfe im Bedarfsfall kümmert. Nur wenn man das mal zu Ende denkt, der Incident Responder, den die Versicherung dann schickt, der wird ja von der Versicherung bezahlt und vertritt deswegen die Interessen der Versicherung. Das heißt, sein Ziel ist Schadensminimierung in der Krise, aber nicht unbedingt Schadensminimierung im Sinne des Kunden, sondern Schadensminimierung im Sinne der Versicherung. Das heißt, man kann da durchaus vermuten, dass wenn er bei seiner Untersuchung Gründe findet, warum die Versicherung eben nicht bezahlen muss, dass das dann der Versicherung sofort auch mitgeteilt wird und die Versicherung dann sagt, ja, sorry, da gab es einen Vorschaden oder da war irgendwas unsicher konfiguriert, nicht so, wie wir das in unseren Bedingungen definiert hatten und deswegen ist die Versicherung raus. Also man muss da wirklich aufpassen, dass man nicht den Bock zum Gärtner macht, wenn man den Incident Responder über die Versicherung bezieht.
Okay, also nach dem kleinen Ausflug zu Incident Response und Cyberversicherung sollten wir zurück zum ursprünglichen Thema kommen, nämlich SOC Services. Gibt es denn da nicht noch weitere Unterscheidungsmerkmale oder ja Zusatzservices, die bei der Auswahl eine wichtige Rolle spielen?
Absolut, also da fällt mir zum Beispiel das Thema Hunting ein, also dass man aktiv auf die Suche nach Kompromittierungen geht und nicht nur auf Alarme reagiert. Manche SOC-Service-Provider machen das nur reaktiv, wenn schon ein Gerät als infiziert identifiziert worden ist. Andere machen das proaktiv, einmal am Tag, einmal die Woche und Ähnliches. Oder man kann sich auch um das Thema Transparenz Gedanken machen, inwieweit der Kunde Einblick in die Vorgänge im SOC hat oder inwieweit das für ihn wirklich nur eine Blackbox ist, von der er wochenlang nichts hört und sich fragen muss, passiert da überhaupt irgendwas?
Können wir das Thema Hunting vielleicht noch etwas ausführlicher erklären? Worum geht es dabei genau?
Klar, der Begriff Hunting, also Jagen, heißt, dass man auf die Suche nach Kompromittierungen geht und nicht darauf wartet, dass irgendwelche Korrelationsregeln, Erkennungsszenarien Alarm schlagen. In dem Moment, wo ein Endgerät infiziert wurde, wird man natürlich dringend auf die Suche gehen müssen, gibt es andere Endgeräte, die das gleiche Problem haben oder ist der Angreifer schon weitergegangen und sind schon weitere Systeme von ihm betroffen? Und das macht man, indem man von dem ersten infizierten System sich die Dateien anschaut, die der Angreifer mitgebracht hat, davon Hashwerte bildet, indem man schaut, mit welchen IP-Adressen kommuniziert die Schadsoftware im Internet zum Beispiel, welche Registry-Werte sind betroffen. Und all diese Indikatoren, das nennt man dann Indicators of Compromise oder IOC abgekürzt, diese Dinge kann man dann gezielt auf anderen Systemen im Unternehmensnetzwerk suchen. Und wenn man die da findet, dann hat man einen guten Anhaltspunkt, dass die Infektion schon weiter fortgeschritten ist und weitere Systeme betroffen sind. Und so ein Hunting kann man jetzt nicht nur anlassbezogen machen, wenn man schon eine Infektion erkannt hat, sondern gute SOC-Anbieter machen das proaktiv, zum Beispiel einmal die Woche, wo sie nach aktuellen IOCs, die sie von externen Threat Intelligence Providern einkaufen, einfach suchen, ob bestimmte Angriffskampagnen auch bei dem jeweiligen Kunden zugeschlagen haben. Und das verbessert dann noch einmal die Erkennungsrate und führt zu mehr Sicherheit für den jeweiligen Kunden.
Okay, und wie ist das mit der Transparenz? Ist es nicht ja selbstverständlich, dass man als SOC-Kunde ständig auf dem Laufenden ist?
Naja, diese Transparenz variiert tatsächlich stark von SOC zu SOC. Da gibt es die Anbieter, die mit einem CIEM in der Cloud arbeiten. Da hatten wir ja vorhin drüber gesprochen. Da hat der Kunde die maximale Möglichkeit reinzuschauen, weil das CIEM ja in seinem Hoheitsbereich ist und er alles sehen kann, was da drin passiert. Dann gibt es solche, die zwar ein eigenes CIEM oder eine proprietäre Lösung in ihrem SOC betreiben, aber dem Kunden ausführliche Berichte, Tagesberichte, Wochenberichte, Monatsberichte liefern, wo sie zusammenfassen, was passiert zurzeit, oder auch wenn die Bedrohungslage sich ändert, ausführliche Berichte an die Kunden schicken. Und es gibt natürlich die schwarzen Schafe, die da sehr wenig in Zeit investieren und wo der Kunde einfach nur hoffen muss, dass wenn er nichts hört, dass das gut ist.
Wie ist es eigentlich mit den Voraussetzungen, die ein Kunde erfüllen muss, wenn er ein externes SOC beauftragen möchte? Gibt es spezielle Dinge wie Hardware, Software oder andere Sachen, die man erstmal haben muss?
Ja, war das tatsächlich so. In der Zeit, bevor es EDR-Systeme gab und als sich die SOC-Services primär auf das Auswerten von Logdaten konzentriert haben, da haben die einerseits ein Stückchen Hardware mit ihrer eigenen Software ins Netzwerk der Kunden gestellt, um diese Logs alle einzusammeln und dann auf dem gesicherten Weg ins SOC zu transportieren. Und zum anderen haben Sie irgendein Stückchen Software auf den Endgeräten benötigt, um bei einem Alarm zu verifizieren, was denn da tatsächlich passiert. Also so eine Art Live-Forensik-Software, die dann gezwungenermaßen vom Service-Provider auf allen Endgeräten des Kunden ausgerollt werden musste.
Und das ist heute nicht mehr so?
Ja, heute kann man eigentlich davon ausgehen, dass die meisten Unternehmen schon eine EDR-Lösung ausgerollt haben. Und so eine Lösung liefert zum einen natürlich sehr viel bessere Alarme, sehr viel bessere Informationen über das, was auf den Endgeräten passiert, was für die Erkennung sinnvoll ist. Aber zum anderen liefern solche EDR-Lösungen auch eine Möglichkeit, mit der man aus dem SOC heraus sich auf die Endgeräte aufschalten kann und verifizieren kann, was da gerade passiert. Also das, was früher eine Live-Forensik-Lösung gemacht hat, können heutzutage eigentlich die EDR-Lösungen machen.
Kommen dann SOC-Anbieter mit allen EDR-Lösungen klar?
Nein, das kann natürlich nicht funktionieren. Aber der Punkt ist durchaus ein sehr spannender Punkt und es lohnt sich da im Vorfeld explizit nachzufragen, welche EDR-Lösungen von dem SOC-Service-Provider unterstützt werden und auch seit wann er die unterstützt und wie viele seiner Kunden mit der jeweiligen Lösung angebunden sind. Denn daran erkennt man dann, wo er seinen Schwerpunkt hat und wo er das meiste Know-how und die meiste Erfahrung hat. Es ist schon wichtig, dass die Analysten zu allen Uhrzeiten sich mit der jeweiligen EDR-Lösung gut auskennen. Denn darüber müssen Sie ja im Zweifelsfall verifizieren, was auf dem Endgerät gerade passiert, ob ein Alarm ein echter Alarm ist. Und ein Anbieter, der behauptet, dass er 15 verschiedene Lösungen genauso gut unterstützt, das wäre für mich dann ein Minuspunkt und den würde ich wahrscheinlich aussortieren, denn das ist nicht seriös.
Aber was ist von den Anbietern zu halten, die behaupten, dass sie einen eigenen Agent haben und eine EDR-Lösung, sodass man keine anderen mehr kaufen muss?
Da würde ich auf jeden Fall genau hinschauen. Wir hatten in mehreren Projekten genau solche Fälle schon, wo einzelne SOC-Service-Anbieter dann gesagt haben, wir haben einen Agenten und der muss auch ausgerollt werden und der ersetzt auch eine EDR-Lösung oder dann braucht man keine andere EDR-Lösung mehr. Aber wenn man genau hingeschaut hat, dann hat man gesehen, das sind halt doch eher Live-Forensik-Werkzeuge oder Werkzeuge, mit denen er bei Bedarf per Remote-Zugriff auf das Endgerät draufgehen kann, um Alarme zu verifizieren. Aber mit einer modernen EDR-Lösung konnten die nicht mithalten. Also die Erkennungsfähigkeit verliert man dann dadurch.
Okay, also angenommen, wir haben uns jetzt für einen Dienstleister entschieden, der fachlich ja den besten Eindruck gemacht hat. Wie geht es dann weiter?
Ja, meistens übernimmt dann die Einkaufsabteilung des jeweiligen Unternehmens und geht in die Verhandlungsrunde mit dem Anbieter oder vielleicht sogar zwei Anbietern, die in der engeren Wahl sind. Dann wird versucht, den Preis zu drücken und dann redet man darüber, wie lange die Vertragslaufzeit sein soll. Meistens ist es so, dass die SOC-Service-Anbieter vergünstigte Konditionen anbieten, wenn man gleich sich auf 3 Jahre verpflichtet. Klar, nur dann hängt man halt auch 3 Jahre drin. Und wenn man dann bemerkt, dass die Servicequalität in der Praxis doch nicht dem entspricht, was man sich erhofft hat und was versprochen wurde, dann hat man entsprechend auch schlechte Karten, schnell auf einen anderen Dienstleister umzuwechseln.
Was genau passiert nach dem Vertragsabschluss?
Ja, dann beginnt die sogenannte Onboarding-Phase. Da sind ganz viele technische Dinge zu regeln, viele organisatorische Dinge abzustimmen. Technisch heißt das zum Beispiel, dass die ganzen Events und die Alarme wirklich auch beim SOC-Service landen oder wenn EDR-Systeme mit Cloud-Management verwendet werden, dass der SOC-Dienstleister Zugriff auf diese Systeme bekommt. Und organisatorisch als Beispiel müssen natürlich Ansprechpartner ausgetauscht werden. Es müssen Eskalationsprozeduren festgelegt werden. Es muss geklärt werden, in welchen Situationen der SOC-Service-Anbieter Sofortmaßnahmen einleiten darf, abhängig von der Tageszeit vielleicht, abhängig vielleicht von der Art der Systeme. Und da gibt es also ganz, ganz viele Dinge zu tun. Das würde wahrscheinlich nochmal eine eigene Podcast-Folge füllen.
Dann vielleicht nochmal ganz kurz zurück zur Frage, wie prüft man eigentlich, ob der SOC-Service-Provider das erfüllt, was man sich erhofft? Wie testet man ihn?
Das ist dann die Domäne des sogenannten Red-Teamings, wo man im Gegensatz zu einem Penetrationstest einfach leise und unauffällig versucht, beim jeweiligen Zielkunden einzubrechen und dort höhere Rechte zu bekommen. Das ist der große Unterschied zwischen Red-Teaming und Pentesting. Beim Pentesting geht es ja darum, möglichst viele Schwachstellen zu finden. Und das kann man durchaus laut und effizient machen. Beim Red Teaming will man das blaue Team, also ein anderer Begriff für das SOC, die möchte man challengen, die möchte man testen. Und das heißt natürlich, dass man genauso wie ein echter professioneller Angreifer ganz leise versucht reinzukommen und dann sukzessive immer lauter wird, um zu sehen, wann wacht das SOC tatsächlich auf, wann erkennen die den Angriff und reagieren dann tatsächlich darauf.
Ist es denn nicht selbstverständlich, dass ein professionelles SOC-Service-Team solche Red Teaming sofort erkennt und auch sofort verhindern kann?
Nein, leider ist das nicht so. Das ist vielleicht dann der Fall, wenn die Firma, die das Red Teaming von außen macht, also die den Angriff simuliert, wenn die nur mit Standardwerkzeugen arbeiten, die viel Traffic verursachen, die viele Alarme verursachen. Aber wenn man da mit Profis zusammenarbeitet, die auch eigene Werkzeuge haben, die auch in der Lage sind, EDR-Systeme auszutricksen und unbemerkt Befehle auszuführen, dann ist es eigentlich eher die Regel, dass wir unbemerkt reinkommen, dass wir unbemerkt auch uns in der Domäne weiter ausbreiten können. Und dann beginnt danach eben die Phase, wo man als Red Teamer bewusst langsam lauter wird, um dann eben die Erkennungsschwelle des SOC-Services zu finden.
Okay, ich schaue mal ganz kurz auf die Uhr. Wir haben tatsächlich unsere Länge schon etwas überschritten. Stefan, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und wir freuen uns auf das nächste Mal.
Das war die dritte Folge unseres IT-Sicherheits-Podcasts. Wenn Sie sich weiter informieren möchten, schauen Sie gerne rein auf www.kirosec.de und seien Sie gespannt auf die nächste Folge.